Stell dir vor, es ist Baustelle und keiner lärmt. Geht nicht? Doch. Na, klingt nicht nach donnernden, kreischenden oder rumpelnden Maschinen und Geräten, oder? Klingt aber trotzdem irgendwie nach schwerer Arbeit. Reden wir nicht lange drum rum. Das hier ist ein Elektrobagger. Und die, die gerade zum ganz genauen Hinhören auffordert, ist Christina Janich. Herzlich willkommen beim Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Diesmal geht's um die Schwerstarbeiter unter den Elektrofahrzeugen. Also die, die richtig was stemmen müssen, die richtig was transportieren müssen und die dabei absolut zuverlässig einsatzbereit sein müssen. Auch unter widrigsten Bedingungen. Was geht, wo wir stehen und warum es um weit mehr geht als um Baustellen und Lärm, darüber spreche ich mit einem Physiker, dessen Vorname für Hoffnung steht und der gleichzeitig Produktmanager für Transport und mobile Maschinen bei Phoenix Contact E-Mobility ist, Meffa Dogan. Hallo Meffa, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hi Christina, vielen Dank für die Einladung.
Wir räumen mal direkt mit einem landläufigen Vorurteil auf. E-Mobilität findet nur im klassischen Auto statt. Ja, vielleicht noch E-Bike, Scooter.
Hm. Stimmt. Ja, vor 10 Jahren war das so. Das waren mal die Anfänge. Aber gemäß verschiedenster EU- und weltweiter Richtlinien bezüglich des CO2-Ausstoßes hat sich das komplett geändert und quasi jeder Sektor ist dazu angehalten, CO2-neutral zu werden. Und das betrifft auch den Bereich der Nutzfahrzeuge.
Wenn wir von Nutzfahrzeugen reden, welche, ich nenne sie jetzt mal Schwerstarbeiter, gibt es denn eigentlich? Ja. Also die Baustellenfahrzeuge, die elektrifiziert sind, die habe ich ja gerade schon ganz kurz angedeutet. Aber was gibt es noch?
Ja, also die schweren und mobilen Arbeitsmaschinen gibt es eigentlich überall. Ja, weit verbreitet sind natürlich die Busse, da insbesondere die Stadtbusse, jetzt nicht die großen Touristikbusse, die ganz, ganz weite Strecken machen, sondern wir sprechen eher vom Stadtverkehr. Aber auch weitere Kommunalfahrzeuge wie Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen, Rettungswagen, Feuerwehr und vieles, vieles mehr, die werden immer mehr elektrifiziert. Ein Teil ist schon elektrifiziert und besonders der Sektor der Baumaschinen, wir haben es ja vorhin schon mal gehört, ja, die sind echt schon weit fortgeschritten, was die Elektrifizierung angeht. Da haben wir Bagger, Kipper, Laster, aber auch Spezialfahrzeuge für Tunnelanwendungen oder für den Minenbau, Bergbau. Also man kann sich ja diesen dicken Bohrer vorstellen, die irgendwie so ein Loch in das Gestein bohren müssen. Die sind auch schon elektrifiziert bzw. werden elektrifiziert. Und dann gibt es natürlich nochmal den Sektor der Agrarwirtschaft. Ja, wenn wir da an den Bauern denken mit seinem Haus- und Hoftrecker, da gibt es schon elektrifizierte Trecker. Wobei ich da sagen muss, dieser Sektor steckt vielleicht noch in den Kinderschuhen.
Aber es ist ja trotzdem eine ganze Menge. Ne? Warum wird denn Elektromobilität auch für diese Schwerstarbeiter unter den Fahrzeugen, also die Nutzfahrzeuge eben, immer wichtiger?
Also zum einen gibt es da verschiedene gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Reduktion des CO2-Ausstoßes. Also wir sehen es ja auch in Deutschland. Ab 2035, da wissen wir, dass neu zugelassene Fahrzeuge keine Verbrenner mehr sein dürfen. Auf der anderen Seite weiß man, dass der einzig auch wirtschaftlich sinnvolle Weg zur CO2-Neutralität nicht an der Elektrifizierung der Mobilität vorbeigeht. Natürlich gibt es auch Alternativen, die muss man auch einmal benennen, ja, wie Wasserstoff, aber die ist heutzutage nicht so weit ausgereift, dass man sie im großen Stil wirtschaftlich für jeden zugänglich machen kann. Dass dies nicht von heute auf morgen geht, das ist, glaube ich, allen klar. Aber es gibt auch Länder und Kommunen, Städte, die sich eigene Ziele hinsichtlich der Klimaneutralität setzen, wie zum Beispiel der Hafen von Singapur. Da wird gesagt, ja, bei jedem neuen Hafenschiff ab 2030, das muss elektrisch bzw. klimaneutral betrieben werden. Weite Beispiele aus der Baubranche sind viele Städte, zum Beispiel die Stadt Heidelberg ab 2030, CO2-freie Baustellen, Oslo 2030, auch Helsinki ab 2035, Reykjavik 2040, London, Paris, die folgen alle. Und für diese Städte, das wird man es in Zukunft tatsächlich sehr, sehr schwer haben, wenn man da keine emissionsfreien Baumaschinen hat.
Ich bin ja ein bisschen froh, dass eine Stadt wie Heidelberg dabei ist. Da ist Deutschland ja nicht ganz hinten dran. Kommen wir nochmal zurück zu den Brummis, Treckern, Minenfahrzeugen und so weiter. Ich sage das mal bewusst ein bisschen laienhaft, die brauchen ja ordentlich Wumms. Was brauchen die denn? Jetzt darfst du mich korrigieren.
Ja klar, also wir müssen hier so ein bisschen Abstand nehmen oder wir müssen diese beiden Welten der Verbrenner und der batterieelektrischen Fahrzeuge so ein bisschen trennen. Also wir vergleichen hier nicht einen Ferrari mit einem Lamborghini und sagen, Mensch, von 0 auf 100, wie viele Sekunden braucht der denn? Ja, hier gelten halt ganz andere Maßstäbe. Wir gucken uns an, wie lange braucht der denn, um tatsächlich wieder nachgeladen zu werden, bis er wieder voll ist, bis er von 0 auf 80% die Batterieleistung wieder hat. Solche Sachen schauen wir an. Und dann kommt es immer ganz auf den Einsatzzweck an. Ein Stadtbus mit einer Vollladung, ja, der kann ohne Probleme jetzt vielleicht schon 300 Kilometer fahren. Da müssen wir halt schauen, okay, wie platzieren wir welche Depots, um die Ladezeiten und Standzeiten so gering wie möglich zu halten. Spezielle Trucks, ja, wir sehen es da vielleicht Vorreiter da, die Schweiz, die können auch ohne Probleme schon mal 1000 Kilometer fahren. Und dann gibt es auch noch die Baumaschinen. Da kommt es mal drauf an, okay, wann wird der unter Volllast betrieben, Teillast, vielleicht ist er nur im Standby. Und dann können wir locker zwischen 5 bis 10 Stunden, je nach Größe so eines Baggers, sagen, okay, der kann 5 bis 10 Stunden arbeiten, bevor der wieder aufgeladen werden muss.
Wie sieht es denn da eigentlich mit der Ladezeit aus? Ich habe jetzt so mein eigenes kleines E-Auto im Kopf. Wenn ich das stelle ich mir so vor, das schließe ich jetzt an einer Steckdose an mit meinem AC-Ladekabel und dann lädt das Stunden.
Ja, auch wieder da.
Nicht in der Realität umsetzbar für solche Nutzfahrzeuge, oder?
Da kommt es auch wieder auf den Einsatzzweck an. Klar gibt es auch Nutzfahrzeuge, die komplett über Nacht AC laden. Ja. Jeder kennt die DHL-Bullis, die hier rumfahren. Die wissen ganz genau, welche Strecken die am nächsten Tag haben. Die wissen ganz genau, wie lang die ungefähr sein wird. Und so ein Postdepot hat halt auch nur AC-Ladesäulen. Aber auch Kehrmaschinen zum Beispiel, wenn wir an den kommunalen Sektor denken, die haben auch ganz genaue Strecken, die sie abfahren müssen. Das wissen die. Und die werden auch an dem Tag nicht unbedingt mehr oder weniger machen. Da ist das AC-Laden vollkommen in Ordnung. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie an die Baustelle denken, an Busse mit kurzen Standzeiten, an LKW, die auch nur kurz stehen, dann kommen wir an dem HPC-Laden gar nicht vorbei, das High-Power-Charging. Da müssen wir innerhalb von 30 bis 45 Minuten wieder von 20% auf 80% kommen oder sogar noch mehr. Und da benötigt man sehr, sehr hohe Ströme. Ja, da gibt es halt beide Varianten. Und die zweite Variante ist dann eher für Nutzfahrzeuge, die wirklich auch Arbeiten verrichten, relevanter.
Da gehen wir doch noch mal ein bisschen weiter ins Detail. Also womit laden solche Fahrzeuge, beziehungsweise was hat Phoenix Contact dafür?
Also Phoenix Contact hat im Prinzip aus 3 Bereichen Produkte dafür, um das Ganze zu elektrifizieren. Ich komme aus dem Bereich Transportation and Mobile Machines, das heißt also unsere Fahrzeugladedose haben wir natürlich auf der einen Seite, dort haben wir sie auch in Ländervarianten, also der nordamerikanische Markt, der amerikanische Markt hat ein etwas anderes Steckgesicht als das europäische oder das chinesische. Dann können wir aber auch Varianten mit reinbringen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel nur das AC-Laden, das ist eine etwas kleinere Ladedose, oder wir nehmen zum Beispiel nur das DC-Laden, da haben wir auch Lösungen für, oder wir gehen sogar auf Kundenwünsche ein, können da die Leitungslängen nochmal variieren. Also sind wir sehr, sehr flexibel, was diesen ganzen Bereich der Fahrzeugladedose angeht. Zweiter Bereich ist natürlich die Ladeinfrastruktur, also alles, was in so eine Ladesäule reinkommt, ist es nichts anderes als ein Schaltschrank. Ja? Und ein Schaltschrank, da hat natürlich Phoenix Kompetenz drin. Da kennen wir alle Produkte, wir wissen, wie gut unsere Produkte dort zusammen funktionieren. Und aus diesem Schaltschrank heraus, aus dieser Ladesäule heraus, gibt es natürlich immer ein Kabel mit einem Connector dran. Da haben wir auf der einen Seite den AC-Connector, den wir von zu Hause kennen, von der Wallbox, aber auch für das Schnellladen unsere High-Power-Charging-Konnektoren. Die sind mittlerweile auch ein Markenzeichen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, der immer wichtiger wird. Das ist das Lastmanagement. Ja, wir haben bei Phoenix Contact erkannt, okay, wenn wir mehrere Verbraucher haben und auch diese Autos, die mit DC geladen werden, die brauchen enorm viel Energie in kürzester Zeit. Und da kriegen wir Probleme, zum Beispiel wenn ein Bus, Depotbetreiber mehrere Busse gleichzeitig lädt, dann kommt er über seine Peaks, also seine Lastspitzen, die er angefordert hat. Und da haben wir im letzten Podcast erst was zu gehört. Da können wir hier Lastmanagement betreiben und so das alles so smooth machen, ja, so will ich es mal sagen, beziehungsweise die Busse so laden, dass wir nicht auf diese Lastspitzen kommen und das sehr teuer wird für den Betreiber.
Du hast die letzte Folge gerade schon kurz angedeutet, Energiespeichersysteme mit Rüdiger Meier, also gerne mal reinhören. Jetzt ist bei mir Mefa Dogan, Produktmanager bei Phoenix Contact E-Mobility, der gerade natürlich unsere Produkte und unsere Lösungen und unser ganzes Wissen nach vorne gestellt hat. Ich habe aber trotzdem immer Kritiker im Ohr, die ja sagen, naja, so ein Produktmanager, der kann jetzt viel erzählen, das ist ja sein Job. Aber die sagen würden, in der Realität haut das doch alles nicht hin, dass das wirklich so klappt. Wie soll das gehen? Und da haben wir ja noch nicht mal so im Detail über alles gesprochen. Aber wir haben ja den Beweis geliefert bei Phoenix Contact, dass es eben doch geht. Ja. Also ich denke da an dieses kleine Experiment, was ihr neulich gemacht habt. Vielleicht erzählst du mal, was es da genau ging.
Genau, also da hatten wir einen Kunden aus der Schweiz, der einen vollelektrischen Bus entwickelt hat, mit einer sehr großen Batterie für eine möglichst große Reichweite, um ohne Zwischenladung zumindest mal einen Tag oder vielleicht auch sogar 2 Tage, je nachdem, fahren zu können. Ja? Und der hat natürlich jetzt eine Lademöglichkeit gesucht, um das Ganze auch mal zu testen. Er hatte unsere Fahrzeugladedose, die auch eine komplette Neuentwicklung ist, in seinem Bus verwendet und fragte uns, Mensch, kennt ihr nicht irgendwen, der eine Ladeinfrastruktur hergeben kann, die auch unserem Bus gerecht wird, weil wir brauchen da echt hohe Anschlussleistungen. Und da haben wir hier mit der Geschäftsführung bzw. mit den Stakeholdern bei Phoenix Contact gesprochen und haben gesagt, dürfen wir den AES-Pack dazu verwenden? Und tatsächlich hat das geklappt und wir durften diesen Bus aus der Schweiz hierhin transportieren und hier an unseren DC-Ladesäulen erste Tests durchführen. Erste Tests wäre vielleicht sogar ein bisschen zu wenig gesagt. Wir haben da wirklich auf Herz und Nieren diesen Bus getestet und unsere Ladeinfrastruktur. Das funktioniert und das funktioniert sehr, sehr gut.
Ich habe gehört, du warst ja bei dem Test natürlich dabei, dass du ein bisschen gelitten hast. Was war für dich so nervenaufreibend an der ganzen Geschichte?
Ja, alle Anfänge schwer, das wissen wir alle. Das ist ein Kunde von uns, ein Bestandskunde, und der bekommt auch schon ein Inlet, natürlich viel kleiner dimensioniert. Und sein gesamtes Ladesystem ist eigentlich so dimensioniert, dass das für geringere Ströme da ist. Jetzt hatte der Bus noch die Parameter von der kleineren Lösung und hat von der Ladeinfrastruktur bzw. von der Ladesäule nicht so viel Strom gefordert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten vorgestellt, Mensch, wir gehen da auf die 375 Ampere, vielleicht 400 Ampere und dann im Boost-Mode dann auf 700 Ampere. Und haben gesehen, der stockt irgendwie bei 200, vielleicht bei 250, und dachten wir schon, oh Mann, entweder das Inlet kann es nicht, weil die Temperaturen schon erreicht werden.
Genau,
entweder wir sind schon über der Temperaturgrenze und das Inlet reguliert jetzt gerade runter, oder die Ladesäule hat irgendein Problem und es geht da nicht weiter. Tatsächlich waren es einfach nur die alten Parameter. Das wurde dann im Bus korrigiert und ich glaube, 5 Minuten später, zack, hat es funktioniert und Strom ging hoch, Temperatur ist unter einem Wert geblieben, den wir uns auch so gewünscht haben. Von daher, das hat dann sehr, sehr gut geklappt.
Klingt ja nach einem erfolgreichen Test dann am Ende. Wann geht das in Serie, sage ich jetzt mal?
Das ist schon in Serie.
Also sprich, der Bus fährt dann auch
der Bus
schon
fährt
in Zürich.
Jetzt, dieser eine Bus, der wird jetzt erstmal 2 Jahre lang in Zürich bestimmte Strecken abfahren und quasi auch noch als Testimonial dienen. Aber es gibt schon Bestellungen für diesen Bus, und so ein Bus, der wird ja nicht von heute auf morgen gebaut. Der braucht ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Also von daher.
Ich will noch mal ein bisschen auf dich zurückkommen, auf dich und die etwas größere Nervosität bei diesem Test. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr über Mefa Dogan, meinen Gast im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft, wissen. Eigentlich müsstest du ja Nerven wie Drahtseile haben, ne? Du hast 4 kleine Kinder.
Ja, theoretisch schon. Ja, manchmal ist es dann halt nicht so.
Du bist Physiker. Wie kommt es, dass du Produktmanager geworden bist?
Ja, der klassische Werdegang eines Physikers geht ja eigentlich an der Promotion nicht vorbei. Und den hatte ich auch damals, als ich Physik studiert habe, war das eigentlich ganz klar. Irgendwann musst du promovieren und dann geht es irgendwann in die Luft- und Raumfahrt und dann bist du irgendwann im Weltall und winkst von oben. Ja, wie das Leben halt so ist, es kam ein bisschen anders als gedacht. Das letzte Jahr meiner Masterarbeit, da war ich sehr, sehr viel am Transmissionselektronenmikroskop in einem Keller in der Universität Paderborn. Und ich stand dann tatsächlich nach meinem Master so am Scheideweg, machst du jetzt die Promotion oder gehst in die Wirtschaft? Die Möglichkeit bestand nämlich, in die Wirtschaft zu gehen, und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre weiterhin so ein Leben zu leben, und bin dann in die Wirtschaft und habe das bis heute nicht bereut.
Wie bist du zur E-Mobilität gekommen? Was fasziniert dich daran?
Ja, okay, da muss man erst mal sehen, wo war ich vorher und wie bin ich dann zu E-Mobility gekommen. Also ich war erst mal 4 Jahre lang Produktmanager im internationalen Umfeld bei einer anderen Firma, bis ich zu Phoenix Contact gekommen bin. Dort gab es eine super interessante Stelle im Bereich Blitz- und Überspannungsschutz. Das habe ich bis 2022 gemacht. Und da ergab sich tatsächlich die Chance, auch noch ein komplett anderes Produktumfeld und ein komplett anderes Prozessumfeld kennenzulernen, der Automotive-Industrie. Ohne dabei die Internationalität mit unseren Tochtergesellschaften zu verlieren. Und das war der Bereich Transportation and Mobile Machines, wo wir gesagt haben, okay, wir machen Fahrzeugladedosen jetzt nicht für die OEMs, ja, das machen wir direkt von E-Mobility aus, sondern für unser klassisches Kataloggeschäft, wenn solche Nutzfahrzeuge oder ja, Transportfahrzeuge oder Maschinen auf Rädern auch elektrifiziert werden, wo wir Expertise drin haben, dann geben wir die weiter und können diesen Markt bedienen. Und das ist echt super interessant. Man kennt auf der einen Seite die Schaltschrankkomponenten, jetzt auch noch die Fahrzeugladedosen, und man arbeitet immer noch mit den internationalen Tochtergesellschaften zusammen.
Ich glaube, das Internationale ist dir ganz wichtig, oder?
Die Internationalität, das ist tatsächlich etwas, das ich mir gerne anschaue, und wenn ich morgens zur Firma komme und in so einen Blumenstrauß quasi an Tochtergesellschaften sehe und sage, okay, der ist da, der ist da. Also es macht schon wirklich Spaß.
Was ist es vielleicht nochmal ganz kurz hinten dran gehängt bei Phoenix Contact E-Mobility, was dir so Spaß macht, ganz konkret?
Wenn man sich meinen Werdegang anschaut, ich mag diesen Mehrwert unseres Unternehmens, dass wir nicht nur irgendwie einen Sektor bedienen, auch nicht nur aus einer Produktfamilie kommen, sondern immer das Komplettsystem sehen. Und es gibt keinen Wettbewerber von uns, der sowohl die Fahrzeugladedose, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei E-Mobilität bleiben, sowohl die Fahrzeugladedose, aber auch die Ladeinfrastruktur so gut beherrscht wie wir. Wir haben für beide Sektoren, so will ich sie jetzt mal nennen, Lösungen und haben da echt Kompetenz. Und das hat in unserem internationalen Umfeld, wenn wir uns die Wettbewerber anschauen, hat das niemand. Dann kommt nochmal unsere ganz, ganz große Stärke mit dem IES-Pakt dazu, mit unserer Vision der All-Electric Society, dass wir sagen, okay, wir können das auch handeln mit Last-Management-Systemen. Das macht uns einzigartig, und wenn wir uns unsere Entwicklung anschauen von jedem Produkt, wenn ich jetzt das 120 Quadratmillimeter Inlet sehe mit diesen hohen Stromstärken, da brauchen wir natürlich auch die Ladeinfrastruktur, die das hergeben kann. Und das war das Schöne, wir konnten es am Anfang simulieren, dann konnten wir es im Labor testen und jetzt im Real Life im IES-Park nochmal.
Da will ich nochmal auf den Busladetest zurückkommen. Also wir haben ja schon über diese ganzen Möglichkeiten des Ladens gesprochen. Bleibt ja immer noch die Frage, wo. Also der Bustest war ja gefühlt unter Laborbedingungen da bei uns in Brombeck im All Electric Society Park.
Da muss ich dich korrigieren. Laborbedingungen waren es nicht. Also wir haben die erste von vielen DC-Ladesäulen dort ausgetestet. Und die werden auch, ich glaube, Anfang nächsten Jahres komplett angeschlossen sein und auch freigegeben sein. Die müssen jetzt auch durch das Phoenix Contact Test Lab einmal gewisse EMV-Tests nochmal durchmachen. Aber dann sind das echte Ladesäulen und können von unseren internen Poolfahrzeugen auf jeden Fall genutzt werden. Ja.
Okay, ja. Ich gebe es zu, du hast recht. Aber wenn ich mir trotzdem eine Baustelle irgendwo im Nirgendwo vorstelle oder ja meinetwegen jetzt so ein Minenfahrzeug tief unten in der Erde, da denke ich mir schon, ja, wo soll man das denn laden?
Ja, also bei der Wahl des richtigen Ladepunktes kommt es immer auf die Anwendung an, das ist ganz klar. Und wie du schon gesagt hast, viele Nutzfahrzeuge werden niemals die öffentliche Ladeinfrastruktur benutzen können. Ja, so ein Minenfahrzeug, wie soll das gehen? Auch Stadtbusse, man stellt sich vor, der soll in irgendeine Tankstelle fahren, ja, in Anführungszeichen, das wird auch nicht gehen. Also diese Dekarbonisierung, diese Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen bringt immer auch eine Digitalisierung mit. Ja, das ist so. Und ein Busdepotbetreiber, der muss sich immer Gedanken machen, wie wird meine Ladeinfrastruktur in Zukunft aussehen. Aber auch so Baumaschinen, ja, die müssen sich auch direkt damit beschäftigen. Ja, ich habe eine Großbaustelle, da muss ich ja irgendwie mobil laden, so will ich es mal sagen. Da gibt es Lösungen, Containerlösungen, die werden tagsüber mit regenerativen Energien zum Beispiel, werden dort Batteriepakete geladen, sodass in den Pausen ganz schnell diese Bagger wieder nachgeladen werden können.
Also man muss sich ein bisschen umfassender mit all dem beschäftigen. Es ist nicht so wie mit einem Verbrenner, wo ich ja dann mal eben zu einer Tankstelle fahren kann im Zweifel. Aber die habe ich eben nirgendwo auch nicht unbedingt. Es ist schon so ein bisschen umfassender, aber lösbar.
Genau, also der Vergleich wird immer hinken, wenn man den Verbrenner mit dem batterieelektrischen Fahrzeug vergleicht. Ich glaube, da kann man vielleicht sagen, früher als es die Pferde gab, ja, da gab es den Hufschmied. Der hat dann nochmal die Hufen irgendwie des Pferdes neu gemacht. Dann kam die Tankstelle. Und jetzt gibt es noch einmal diesen Wechsel. Ja. Das wird so kommen, und im Bereich der öffentlichen oder für die PKWs sehen wir jetzt ja schon, es wird dezentraler. Von der Tankstelle gehen wir eher dazu hin, das Fahrzeug, wenn wir nach Hause kommen, irgendwie an die Wallbox anzuschließen. Und für die Nutzfahrzeuge, da wird es diesen Wechsel auch geben. Man wird jetzt nicht mehr in Busdepots riesen Tanker haben, wo mit, weiß nicht, 5000 Liter Diesel, sondern da wird es Depots an verschiedenen Stellen geben, wo diese Busse zum Beispiel nachgeladen werden können.
Passt das auch? Du hast ja im Vorgespräch mal von den Wellen der Elektrifizierung gesprochen. Das passt ja so ein Stück weit auch mit in dieses Bild, oder?
Genau. Die Elektrifizierung wird kommen. Ja, da sind sich Experten alle einig. Ob wir das Pariser Klimaabkommen nehmen, den European Green Deal, um diese Klimaziele zu erreichen, müssen wir diesen Sektor der Automobilität auch elektrifizieren. Das wird auf jeden Fall so kommen. Und in erster Linie wird man es dort machen, wo es die Infrastruktur sehr, sehr leicht hergibt. Ja. Also Stadtbusse, super gutes Beispiel. Ne? Die fahren immer die gleiche Strecke, sind immer an Ort und Stelle mehr oder weniger. Bagger auch. Ja. Die sind dann längere Zeit wieder auf einem Fleck und arbeiten dort. Das geht ganz gut. Und da wird es weitere Wellen geben. Also man geht dann zu den Medium-Heavy-Trucks, zu den Heavy-Trucks, dann auch noch in den maritimen Bereich. Und das wird dann in Wellen stattfinden. Die erste Welle wird ganz klar sein, da wo es die Infrastruktur sehr, sehr leicht hergibt. Und dann werden weitere Sektoren folgen. Im On-Road, aber auch im Off-Road-Bereich.
Das ist ja quasi schon so ein kleiner Blick in die Zukunft, den du uns da gegeben hast. Jetzt muss man sich aber trotzdem die Frage stellen, wo macht die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen denn Sinn und wo vielleicht auch nicht?
Also grundsätzlich kann ich mir das fast überall vorstellen tatsächlich. Ja. Aber wo macht es heute schon Sinn? Das kann man ja vielleicht so ein bisschen jetzt differenzieren. Wo macht es heute schon Sinn? Wo macht es vielleicht noch keinen Sinn? Also wo macht es Sinn? Ganz klar, was ich bereits vorhin erwähnt habe, überall da, wo die Infrastruktur jetzt schon gegeben ist. Wo wir vielleicht aber auch schon jetzt mobile Maschinen verwenden, ne? Mobile Arbeitsmaschinen verwenden, die wir jetzt vielleicht mit Diesel oder Benzin betreiben, die können wir genauso gut auch batterieelektrisch betreiben. Wenn die Architektur des Fahrzeugs das auch zulässt, dann können wir auch so ein Fahrzeug komplett umrüsten. Das ist auch kein Problem. Wo es keinen Sinn macht, da würde ich tatsächlich sagen, so Anwendungen, wo man weiß, die brauchen sehr, sehr viel Energie und die sind über lange Strecken unterwegs, so Großcontainerschiffe zum Beispiel oder große Agrarmaschinen heutzutage, die 24/7 auch wirklich nur ausgeliehen werden von mehreren Bauernverbänden, dass die 24/7 da laufen. Auch da gibt es schon Ansätze, wie man das machen könnte, aber ich glaube, da sind wir ein bisschen weit entfernt von. Luftraum mit Passagieren, da würde ich jetzt noch Abstand vornehmen. Und Raum- und Luftfahrt, also Weltraumtouristik oder Space Shuttles oder sowas, da würde ich jetzt auch sagen, das wird heute und wahrscheinlich dann auch in Zukunft noch keinen Sinn machen.
Also insgesamt ist es aber ja ein optimistischer Blick, den du hast. Spielt da dein Name auch eine Rolle? Jetzt kommen wir nämlich dazu, was ich ganz am Anfang dieser Folge ja schon gesagt habe. Der Name steht für Hoffnung.
Ja, tatsächlich aus dem Kurdischen für Hoffnung, ja.
Man spricht es gar nicht Mefer, ne?
Nein, man würde es Mefer aussprechen.
Genau, wir wollen es nicht überstrapazieren, weil ich würde es nie so hinkriegen.
Habe ich auch noch nie so gehört.
Aber nichtsdestotrotz ist ja dieses Hoffnung oder diese Hoffnung, dass wir im Grunde genommen die Zukunft elektrifizieren, sie ist ja eigentlich alternativlos aus der Sicht von Phoenix Contact, die ist ja bei dir da, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Hoffnung stirbt auch nicht zuletzt, sie stirbt gar nicht. Es wird so kommen und ob wir uns jetzt mit Subventionen lieber stoppen oder dann doch geben, irgendwie das ein bisschen verzögern oder nicht, das wird am Ende keine Rolle spielen.
Ja, und das ist ein gutes Schlusswort. Mefer Dogan, Produktmanager für Transport und mobile Maschinen bei Phoenix Contact E-Mobility im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Mefer, ganz herzlichen Dank für das super anschauliche und spannende Gespräch. Tja, und manche diskutieren noch oder aktuell wieder über E-Mobilität mit Auto. Andere nutzen sie längst für viel größere Aufgaben und Herausforderungen für die Schwerstarbeiter, die Nutzfahrzeuge. Von Bussen über Lkw bis hin zu Rettungswagen, Baggern, Arbeitsmaschinen und Minenfahrzeugen. Sie alle lassen sich elektrifizieren und alltagstauglich laden. Passt genau für jede Anwendung. Die Frage ist nicht ob, sondern wie schnell wir sie elektrifizieren. Die Produkte und Lösungen, die haben wir bei Phoenix Contact.